Ob das jedem gefällt, weiss ich nicht, weil sie wird dort, glaube ich, manchmal vor Kritik auch ein bisschen gestraft für das. Und das ist noch so speziell, weil das ist manchmal gar ein bisschen ungerecht, oder? Weil
ja.
Sie provoziert halt auch sehr stark, also mit ihren Frauenrollen, die sie zum Teil nennen.
Also das ist wirklich, also das ist so ein Film, wo mir in mein, also der hat sich in mein Hirn eingebrannt als Kind. Mm-hmm. Ich kann dir noch heute Szenen aus diesem Film nachher erzählen. So, 2 Wochen und brauche ich alle Zügelkisten ausgepackt. Ich habe mich eingerichtet, meine Möbel sind aufgebaut und die alten Möbel entsorgt und das Bett steht und die Küche ist eingeräumt. Und ich bin zügelt, ihr habt es erwähnt. Und jetzt bin ich wieder da, zurück am Mikrofon, zusammen mit dem Tommy.
Hallo, Tommy. Hallo zusammen. So, ja, dann machen wir
Ja.
Wir machen mal
Pösterchen. Wir sind nur schon drin, es startet schon super.
Nein, ich wollte nur ein Pösterchen aussprechen auf dein Zeug.
Entschuldigung, ja. Merci. Wir stossen virtuell an, heute remote auf die Distanz. Wir gehen mit einem Bier. Aber das haben wir uns verdient. Genau. Ja, ich habe strenge Umzugswochen hinter mir, aber ich bin eingerichtet. Ich tue mich schon mal entschuldigen. Bei mir hauen es ein bisschen im Büro. Ich versuche es dort noch ein bisschen rauszunehmen. Auf meiner Tonspur, weil das Büro noch ein bisschen leer ist. Aber ja, das wird sich sicher verbessern im Verlauf der Zeit. Und heute legen wir auf jeden Fall los. Ich freue mich, bin richtig motiviert, jetzt nach diesem langen Unterbruch. Wie geht's dir?
Ja, ich bin geguckt. Wir legen ja voll los in das Trailer-Genre und ich finde, da gibt es einiges zu besprechen jetzt gerade.
Hey, und das Lustige ist, wir haben ja theoretisch noch darüber geredet, dass wir heute wieder mal eine Live-Aufnahme hätten wollen machen, so face-to-face. Und hätten das wahrscheinlich eventuell sogar bei mir daheim gemacht. Und genauso dann, um die Zeit, die wir hätten wollen aufnehmen, hey, ist hier ein Sturm losgebrochen. Wir hätten auch Trägerschütze müssen anlegen oder irgendwie noch Fenster haben da zum Aufnehmen oder so.
Oh, es ist wirklich,
hier ist ein Sturm durch wie in verschiedenen Gebieten. Aber vom Sturm gehen wir voll in Trailersturm über, wo wir heute wollen, als Kernthema wieder mal eine grosse Trailershow vom Stapel reissen, oder?
Yes, da ist einiges im Raum an den neuen Trailer. Sehr viel, also, ja. Das ist mega viel eigentlich. Wir können ja nur einen Ausschnitt von dem auch hier nur behandeln, oder? Also,
genau.
Das muss man auch ganz klar sagen.
Jetzt konzentrieren wir uns aber nur auf Filme, haben wir gesagt, so in diesem First Part. Und da gibt es ja noch einen Second Part, wo wir uns ein bisschen Serientrailer anschauen, was da als Neues rausgekommen ist. Und bei den Filmen legen wir voll los. Oder
genau.
Hast du noch irgendeine wichtige News vorab, wo man dort lappen ist? Ich habe noch ein Filmzitat. Du hast mich ja darauf aufgelöpft, ich habe es nicht realisiert, ich war zu spät, ein bisschen hinterdrein. Aber das berühmte Filmzitat durchkämmt die Wüste, das wird dir noch etwas sagen.
Das sagt uns auch noch etwas, glaube ich. Ja,
das ist unsere Generation.
Und es feiert es ja auch viel. Also wir reden ja jetzt hier von Spaceballs. Und da ist ja etwas bekannt worden mit einem Teaser-Trailer, also so ultra-teasig, mit so Star-Wars-Schrift, die ins Weltall rausfliegt. Und hey, es ist 38 Jahre her, dass Spaceballs der erste produziert ist.
Wahnsinn.
Das ist krass.
Wahnsinnig alt. Das ist wirklich krass, ja. Also das hätte ich nicht gedacht, dass sie die Kamelle noch mal vornehmen, weil ich mich auch gefragt habe. Aber so das, was ich so ein bisschen damit spiele, in diesem Mini-Teaser, wo man wirklich noch nichts sieht, außer der unglaublich uralte Mel Brooks, der am Schluss noch etwas sagt, es ist wirklich krass. Also die Marken wieder vorzuholen, nach so vielen Jahren, aber ja, so eine richtig gute Space-Comedy haben wir aber wirklich schon lange nicht mehr gehabt.
Nein, vor allem, ich finde ja den Humor von Mel Brooks, eben noch so, der nimmt mich auch noch mit, oder? Es ist Parodie und zum Teil Slapstick, einfach so auf einem, ja, gröberen, tieferen Dark Humor, fast schon sehr auch britisch angehaucht, muss man sagen.
Und ja.
Wenn wir noch gerade beim Alter sind, der Mel Brooks ist ja 98, das ist schon unglaublich.
Wahnsinn,
oder?
Wahnsinn. Also,
und gleich eben der Humor nicht verloren, das ist einfach cool. Also das ist schon eine Legende. Ja, eine Lebende.
Wirklich eine Legende, ja. Also da kann ich nur das Gleiche sagen. Ich bin absolut Ihrer Meinung. Es hat mich wirklich richtig überrascht. Und das Einzige, was man so im Space-mässigen, so als, ja, als Comedy, ist eher im Serienformat gewesen, nämlich mit Orville von Seth MacFarlane. Das ist ja noch so ein bisschen durch die Medialandschaft geistert in den letzten Jahren als Space-Comedy. Aber in Serienform, aber so ein richtiger Space-Comedy-Film ist jetzt wirklich länger her, oder?
Ja, jetzt, jetzt gibt es mehr im Seriengenre, gibt es ja noch so ein Murderbot, wo so ein bisschen Comedy-Element gewissermaßen drin hat, aber eben in der Filmlandschaft, jetzt gerade aktuell, aber in der Filmlandschaft, wie du sagst, es gibt auch nicht mehr viel gute Comedy, die mich wirklich noch abholt, sage ich, oder was so ein bisschen, wie soll ich sagen, mich wirklich richtig zum Lachen bringt, oder? Wo ich so das Gefühl habe.
Das stimmt, ja.
Wo man höchstens ein Schmunzeln hat, aber ja, ich hoffe mal, der Slapstick-Humor von Mel Brooks, dass der auch in Neuzeit noch klappt. Also, ich bin gespannt auf den Spaceballs 2.
Ja, und was man unbedingt einfach noch muss sehen, ist, das Kernthema von Spaceballs ist Star Wars als Star Wars-Parodie, das muss man ganz klar wissen, dass alle Star Wars-Fans müssen viel Humor mitbringen, das war schon beim Alten so gewesen. Und ich glaube jetzt, nach so vielen Star Wars Produktionen, hast du auch Stoff, um wirklich unglaublich viele lustige Anspielungen zu machen. Also ich glaube, das wird, also es ist wirklich, wenn das gute Drehbuchautoren sind, die da wirklich sich nochmal dahinter setzen und guten Cast und wirklich etwas kommt mit Kreativität, könnte es funktionieren, weil die Marke Star Wars ja immer noch gross ist. Du nimmst ja nicht etwas für, das nicht mehr Aktualität hat. So. Und darum kann die Comedy, glaube ich, wieder funktionieren, wenn sie gut geschrieben ist, weil bei so Sachen aus dem Bereich wie Naked Gun, wo jetzt so eine neue kommt das Jahr als Film, wo bin ich extrem kritisch mit dem Liam Neeson. Also der wird für mich zu 99% nicht funktionieren.
Ja, das ist eher schwierig, weil der Leslie Nielsen hat das so gut verkörpert gehabt. Das ist natürlich so legendär. Und ob der Humor, den man dann hat gehabt, der hat ja wirklich, der funktioniert noch bis heute zum Teil. Also ja, manchmal noch so ein bisschen YouTube-Videos angeschaut und manchmal muss ich dort auch immer noch schmunzeln, bis lachen, was sie dort abgeliefert haben. Naja, aber wie du sagst, mit dem Liam Neeson, ob das wirklich klappt, naja. Aber noch schnell zu Spaceballs, ist ja noch eine Anekdote, dass eben auch der Rick Moranis, der Dark Helmet, also Lord Helmchen im Deutschen gespielt hat, auch wieder recastet wird für ein Spaceballs 2.
Ah ja gut,
2.
Aber der ist auch noch, ich glaube, der hat auch noch ein recht stabiles Alter, oder? Der ist noch nicht so alt, oder? Wie alt ist der Rick Moranis?
Das könnte
sicher nicht mehr taufrisch, aber...
Nein, nicht taufrisch, aber ich glaube, er hat sich auch gut gehalten. Ich könnte jetzt seinen Jahrgang gerade nicht sagen, aber der wird sicher auch zwischen 60 und 70
Jahren. Gut, er ist, okay, ja, er ist 72. Aber ja, ich bin gespannt, voilà.
Genau, ja. Nein. Also ja, für alle Comedy-Leute, wir hoffen, dass es gut kommt. Und die eben Spaceballs auch schon ein Begriff ist, gesehen. Ich habe ihn gefeiert. Werden wir mal der harren.
Ja. Absolut. Dinge, und ich weiss, wir machen heute keine Filmreviews, aber apropos Humor, muss ich schnell ganz kurz für eine Minute einhängen, weil ihr habt schon darüber geredet in eurer letzten Folge. Ich habe jetzt mit meinem Sohn noch den Minecraft-Film nachgeschaut. Und ich war ja der gewesen, und du hast ihn ja auch mit deinem Sohn gesehen, so viel ich weiss, oder glaube sogar mit beiden Kindern.
Ja, mit beiden bin ich nicht schauen. Sogar als Family sind wir nicht schauen.
Eben, genau. Und ich habe jetzt also auch noch nachgeschaut mit meinem Junior. Und das Lustige ist, ich habe ihn nicht mal so schlecht gefunden. Und ich bin ja der, der am meisten darüber hat sich ausgelassen, schon nach dem ersten Trailer. Und da wirklich Asche über mein Haupt. Minecraft, der riesen Kassenschlager, hat jetzt, glaube ich, die Milliardengrenze geknackt, so viel mir ist. Am Boxoffice, also von dem her, Zuschauer rennen rein, aber es ist natürlich auch eine riesen Marke, unabhängig von der Qualität des Films. Aber, ich muss also sagen, und immer wenn mein Sohn, und darum jetzt wegen dem Humor, der hat ja so mit Spoilern so seine Mühe. Der tut mir immer schon die besten Szenen vom Film vor dem Film tut er mir das schon vorverzählen. Also vielleicht schnell für Kontext, er ist 9, also er ist jetzt kein Kleinkind mehr. Und er tut mir immer schon und sagt mir, oh sorry, ja, das war ein Spoiler gewesen und so. Und obwohl er mir ein paar Szenen gespoilert hat, habe ich tatsächlich auch zwei, drei Mal ein bisschen schmunzeln müssen und habe ihn nicht mal so cringe und schlecht gefunden, wie ich eigentlich gedacht habe, als Nicht-Minecraft-Spieler, jemand, der die Marke ganz, ganz schlecht kennt. So, und damit habe ich auch mein Mini-Mini-Mini-Review abgeschlossen zu Minecraft. Das wollte ich schnell einhaken, weil ihr schon darüber geredet habt. Und jetzt können wir voll einsteigen. Trailer, Trailer, Trailer. Nach einem kurzen Teaser, Spaceballs. Was ist noch um da in den Niederungen des Internets? Was ist alles auf den Markt geworfen worden?
Also etwas, wo mir wirklich gerade wie die Faust aufs Auge ist geschlagen worden, ist nämlich der Dwayne The Rock Johnson in The Smashing Machine. Und das ist eine A24 Production und der probiert sich jetzt der Dwayne The Rock Johnson so ein bisschen schauspielisch zu rehabilitieren, habe ich das Gefühl. Weil wir haben ja hier jenseits bashed, eben für sein hohen Gehalt und seine geringen Leistungen. Er ist ja dort doch ein bisschen einfach in diesen Action-Comedy-Sachen immer gecastet worden. Und jetzt hat er sich gesagt, okay, jetzt will er eine Charakterrolle übernehmen bei der Smashing Machine. Und es geht ja dort um einen Mixed Martial Arts Champion, den er verkörpert, nämlich der Mark Kerr. Mark Kerr ist so eine UFC-Legende und ja, der Trailer zeigt ja schon so ein bisschen eben die Vibes und der Emily Blunt, wo noch seine Frau nebendran spielt. Sogar noch der Alexander Uls kommt da noch vor, also sie hat auch noch andere Legenden vom Boxen reingeholt, ein bisschen als Promotion. Ich weiss nicht, wie hast du den Trailer so ein bisschen wahrgenommen? Kann der Dwayne The Rock Johnson für dich dort schon so ein bisschen ansatzweise etwas zeigen, was du findest, ist catchy, oder wie ist dir das hinkommen?
Ja, es ist ja so, oder der Dwayne ist ein unglaublich gut bezahlter Schauspieler, Produzent, aus dem Wrestling rausgekommen, also da ist etwas natürlich, was ihm nahe ist, rein jetzt von seiner Karriere her, etwas, was er kennt, etwas, was er damit kann relaten kann, was er natürlich auch als Privatperson kennt, weil das seine Karriere ausgemacht hat am Anfang, in den ersten Jahren. Aber seit vielen, vielen Jahren ist er ja auch sehr guter, grosser Hollywood-Darsteller, aber einfach ein unglaublich mittelmässiger Charakterdarsteller. Jemand, der vor allem von seinem Namen lebt, von seiner Erscheinung, wo glaube ich auch am Ende vom Tag irgendwo durch ja, auch ein gewisses Image hat und ein gewisses Typecasting hat und auch seit vielen Jahren einfach die komplett gleichen Filme produziert. Analog jetzt zum Jason Statham, ein bisschen auf einer anderen Schiene plus minus, aber gleich in dem Blockbuster Hollywood CGI-Gedöns innen, um es jetzt ein bisschen despektierlich zu sagen, ist er irgendwo daheim gewesen, aber er hat immer gleich Typ gespielt. Und ich glaube, er hat auch trotzdem, dass er das Geld nicht braucht und genug Geld verdient hat mit dem Filmen machen und Filmen produzieren, hat er wahrscheinlich jetzt langsam auch gemerkt, dass er sich mal wieder an gute Charakterrollen sollte wagen. Das macht ja jetzt sein Wrestling-Kollege auch schon seit mehreren Jahren, der Ex-Wrestling Kollege Dave Bautista, der ja so auch über eher trashige Produktionen bis auf zu Marvel, auch jetzt im einen oder anderen Charakterbereich will noch mehr zeigen. Er hat ja das schon angefangen mit diversen Produktionen, das macht jetzt der Dwayne, will jetzt das auch. Und mein Problem ist jetzt, als ich den Trailer gesehen habe, um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen, ich bin einfach der Meinung, der Dwayne, es ist alles ein bisschen gewollt. Es kommt so, so verbissen über so. Mhm. Er ist ja auch geschminkt speziell. Er wird ja so eine Maske tragen, also das Make-up tragen, um dem Original-Wrestler, wo dem seine Biografie da erzählt wird, die du jetzt eingeführt hast, um dem ein bisschen näher zu stehen. Ich weiss nicht, ob das ein guter Move war. Generell, und so Verfremdungen sind immer so ein bisschen dafür oder wieder, und er ist halt einfach immer noch nicht der tiefgründige Charakterdarsteller, und ich weiss nicht, ob ich es richtig abkaufe. Ich sehe zwar im Trailer auch die eine oder andere dramatische Szene, auch emotionale Szene, aber wir wissen nie, was ist drumherum, oder das ist ja wie gesagt nur der Trailer, und ich weiss nicht, es wirkt so gewollt für mich, ein bisschen zu gewollt. Und ich glaube einfach, der Dwayne, ich weiß nicht, ob er wird das, vielleicht täusche ich mich, wenn ich ihn sehe, würde ich sagen, wow, er kommt da der Wrestler her, er kommt da Iron Claw her, und da haben wir halt einfach Vorbilder gehabt in den letzten Jahren, wo wirklich dem Biopic-Wrestling-Thema wirklich sehr, sehr gute Vorlagen geliefert haben. Und ob er das herkommt, wo er ja auch sich auch daran orientiert, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich bin kritisch. Sagen wir es mal so. Diplomatisch.
Du? Ja, ja. Also ich sehe es ähnlich wie du. Eben, wie gesagt, er ist, also die Maske, die er hat, das Make-up, ist, tut ihn recht entfremd. Also man sieht nicht auf Anhieb, dass es ihn ist, dünkt mir. Wobei vom Body-Term her schon, oder? Wie er bauen ist, er, das UFC-Ding steht ihm schon, oder? Er rein physiognomisch, dass er den Mark Herr kann ja, spielen. Logisch, ja. Aber eben, wie du sagst, das tiefgründig Emotionale, das ist man sich nicht gewöhnt vom Dwayne The Rock Johnson, oder? Man ist ihm wirklich immer so, das mit der Augenbraue heben, so ein bisschen Kamera grinsen oder irgendein sonst noch ein flapsiger Spruch. Aber dass er emotional kann ausbrechen kann und eben so das mit der Abusive-Sache, oder, wo das Ganze mit sich bringt. Eben. Und auch mit der Beziehung zu anderen Freunden und in der eigenen Beziehung zu seiner Frau gescheiterte Wrestling-Legende, also das Abgehalfterte, also sprich Martial Arts-Legende. Aber das dann wirklich kann verkörpern, wie du sagst, aber den Tiefgang kann erreichen, lässt einem auch nach dem Trailer eben Skepsis zurück. Also das ist wirklich so etwas, was mich dort schon ein Fragezeichen aufwirft, weil er hat auch nicht viel Training gehabt, sich dort irgendwie mal dieser Rolle zu nähern, oder? Und jetzt will er einfach dort das ein bisschen wie rausdrücken und zwingen. Bei diesen Schauspielern ist man dann überrascht, weil man manchmal auch keine Drehbücher diesen Leuten hatte, wo sie sich entfalten Schauspieler ist. Aber bei ihm bin ich mir nicht sicher, ob es das ist, also ob er überhaupt das Potenzial hat, sich dort so zu entfalten, also sprich, seine Fähigkeit als Schauspieler. Und du hast den Dave Bautista angesprochen, bei ihm hat man das ändert das Gefühl, dass das in ihm, das Acting, hat ihm ein bisschen geschlummert und es hat wirklich auch Nebenrollen gegeben, wo ich ihn recht gefeiert habe, wo ich auch müssen sagen, hat er wirklich Charisma, nicht nur Physiognomie, sondern eben auch einen gewissen Tiefgang, auch schauspielerisch. Und das ist im Bautista für mich gelungen, oder? Und das gelingt nicht vielen, muss man dazu auch noch sagen, oder? Ernsthafte Rollen aus einem so einem Wrestling-Sport zu nennen, können anzunehmen und Charakterrollen zu spielen. Aber ja, sind wir gespannt.
Yes, wir sind gespannt. Aber schauen werden wir nicht, weil wir ja grundsätzlich so Wrestling-Biopics eben gerne schauen. Und wir waren ja wirklich mit Iron Claw verwöhnt jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Darum, mal schauen, was der Dwayne da kann bringen oder eben den nicht. Das werden wir dann sehen. Yes. Ja, Tommy, was haben wir noch auf dem Radärchen?
Ja, jetzt kommt noch die düstere Geschichte. Hey, jetzt haben wir haben ein ausgiebiges Special mal über Nosferatu gehabt. Und jetzt legen sie da nachher in dem Dark-Genre kommen eigentlich gerade, sagen wir mal so, ja, kann man sagen, zwei Filme hinten nachher. Der eine ist Dracula, A Love Tale, und der andere ist Frankenstein. Aber wir gehen jetzt, glaube ich, zuerst mal auf den Dracula-Movie rein. Der Love Tale, das ist noch so krass, weil es ist ein Regisseur, den ich vor Bildsprache und vor Thematik gar nicht würde geben. Das hat mich als erstes überrascht, als ich den Trailer gesehen
habe. Ich habe genau das Gleiche jetzt gerade sagen.
Crazy, oder?
Ja, es ist kein Luc Besson-Look. Und da wären wir auch schon beim Kern von diesem Trailer, oder? Also, vielleicht eben zur Info, oder? Es ist der neue Luc Besson-Film. Luc Besson, werdet ihr kennen, absolute Regie-Legende, hat auch in den letzten Jahren, muss man auch fairerweise sagen, ein bisschen abgegeben, hat doch eher so ein bisschen under Radar Filme gemacht, obwohl zum Beispiel Dogman aus dem 23 ist eigentlich ein sehr interessanter Film, aber völlig, völlig an den Leuten vorbei. Hat mit Nikita eine Blaupause, Rausch der Tiefe hat er absolut legendären Film gemacht. Leon der Profi und einer von meinen Lieblings-Science-Fiction-Filmen, der nicht aus einem sagen wir mal, Franchise rauskommt mit The Fifth Element, hat er auch 1997 wirklich eine Blaupause gemacht. Also für mich eine wirkliche Legende. Und, aber in den letzten Jahren hat er ein bisschen abgegeben, so seit 2014er, 15er Jahren. Das hat angefangen mit Lucy und so, wo also alles so ein bisschen mittelmässig war. Valerian, die Comic-Verfilmung, die irgendwie nicht so stimmig war, wo man ja eigentlich zu einem Franchise ausbauen wollte, war kein Erfolg. Wo irgendwie auch nicht so richtig gezündet hat. Dann hat er es wieder ein bisschen mit einem kleinen Film probiert, eben mit Dogman, der sehr speziell ist und den ich wirklich auch empfehlen kann, aber auch kein Massenpublikum anzieht. Und jetzt geht er noch, jetzt nimmt er noch den Dracula aus der Gruft, wo man doch jetzt mit Nosferatu die Thematik gerade wieder sehr, ich sage jetzt mal, artifiziell mit dem Eggers jetzt gerade auf der Leinwand gehabt, wo man eben, wie du sagst, ein grosses Special darüber gemacht hat. Hört dort unbedingt mal rein. Wir verlinken euch die Folge noch in den Shownotes. Und ja, das ist so ein bisschen das Thema. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es einen geilen Trailer. Ich finde es wirklich, er hat mich ein bisschen reingenommen. Ich bin ein bisschen falsch, auf dem falschen Fuß verwutscht worden von diesem Trailer. Wie ist das bei dir?
Absolut. Ich finde vor allem die Bildsprache extrem gewaltig. Das ist mir eigentlich gerade als erstes aufgefallen von den Aufnahmen her. Er wirkt wirklich so östlich, tief, grau, dark, gritty. Er stimmt auch von den Einstellungen von der Kamera. Und das ist ja auch noch der grosse Unterschied. Die Dracula-Geschichte ist wirklich eine von dem Ursprung von Bram Stoker, nämlich wo die ursprüngliche Dracula-Story und auch recht darauf auf 100, auf diesem Roman, sprich auch auf diesen klassischen Dracula-Filmen, weil ja Nosferatu nur so eine andere Auskopplung ist und nicht fundet auf dem Bram Stoker Dracula, wie man ihn kennt. Und darum hat er auch noch so einen kleinen Fantasy-Romance-Horror-Aspekt auch ein bisschen historisch angebunden, oder? Weil man merkt dann auch in diesen Bildern, dass auch so historische Bilder sind, oder eben ganze Schlachten, Rittersachen und eben dann mit der Kille, die da noch reingewoben wird und alles. Und das gibt einem schon Vibes. Und ich glaube, dort wären wir schon fast auch noch ein bisschen beim Cast, weil dort hat es auch so
unbedingt,
absolute Koryphäe drunter. Nichts unterdessen auch der Christoph Waltz, oder, wo man ja auch hochgelobt hier sicher können erwähnen. Und mir hat auch der andere Schauspieler, wobei ich den nicht kenne, als Dracula, nämlich der Caleb Landry Jones. Das ist das Gesicht, den habe ich nicht so kennt, aber den hat man noch
Vibes gegeben. Ja, aber den kennt man schon. Aber er hat ein Charisma. Du hast es vorher gerade, wo wir über Charisma geredet haben, er hat so ein sehr spezielles Gesühn. So. Sein Gesicht ist sehr speziell. Und das passt extrem gut, glaube ich, auf den Charakter Dracula. Und das wird ihm einen eigenen Look geben. Es sieht nicht aus wie eine Kopie von diesen vielen Dracula-Verfilmungen, die wir schon hatten in den letzten gefühlt 100 Jahren. Aber ich glaube, es ist etwas Eigenes. Ich glaube, der Luc Besson will so ein bisschen sein eigenes Ding hier durchziehen. Und das finde ich eigentlich cool, muss ich sagen.
Das stimmt.
Ich war zuerst skeptisch, als ich gelesen habe, Luc Besson und Dracula, so ein bisschen, bevor ich wirklich nach den Trailer durchgeschaut habe, bin ich zuerst so mit einer Negativhaltung rein. Und die hat sich dann relativ schnell verzogen, muss ich sagen. Und ich habe wirklich Hoffnung, dass das wieder etwas Besseres wird. Und ich hoffe, ich täusche mich nicht. Und ich habe es einfach schön gefunden, wie du jetzt Christoph Waltz hast gesagt und nicht Christoph Waltz, mir als Deutsch sprechende.
Excuse, ja, das hat jetzt fast ein bisschen. Manchmal bin ich so in diesem Anglifizieren sehr
drin. Ja, das ist auch. Nein, weißt du, an was es mich erinnert hat? Unser grosser Filmkritiker-YouTube-Vorbild, David Hein, dem ist das vor kurzem auch gerade passiert.
Ja.
Der hat nämlich der Oliver Bernhard, hat er gereviewt in Bezug auf einen aktuellen Film in seinem aktuellen Video, der David Hein. Und ich habe dann als Kommentar darunter geschrieben, der heisst der Oliver Bernhard, der kommt von Warblauf.
Aber weißt du, wobei man muss das natürlich auch sagen, dass die Schauspieler, die eigentlich in Hollywood tätig sind, schlussendlich nennen das auch fast selber annehmen.
Ja, absolut. Ja, das ist
absolut klar.
es sagt ja niemand mehr Arnold Schwarzenegger. Es sagen ja alle, die meisten, sogar wenn sie mit ihm Interviews führen, selbst wenn sie von Deutschen oder Deutschsprachigen, aus dem deutschsprachigen Raum sind, sagen sie Mr. Schwarzenegger oder so. Also es ist eigentlich, es wird wie einanglifiziert. Aber ich finde es immer, weißt, wenn du nicht den deutschen Bezug hast, ist es lustig.
Das ist
aber
klar.
Nein, der Christoph Waltz, schön auch wieder zu sehen jetzt, wieder in einer, ja, das ist eine halbeuropäische Produktion, eine internationale Produktion. Also ich bin da positiv. Wir lassen auf uns zukommen. Dann gehen wir schauen, oder?
Dann gehen wir schauen. Ich glaube, da kann man das Kinoticket, wenn nicht alles schief geht, eigentlich parat halten.
Genau. Und dann geht zum anderen grossen Horrorfigur, zur grossen Horrorfigur, die jetzt neu aufgelegt wird. Können wir gerade überwechseln, du hast es angetönt. Es kommt ein neuer Frankenstein-Film, der ist auch schon länger angekündigt, von einem Herrn, den wir zwei, glaube ich, sehr schätzen, summa summarum.
Oh ja.
Oder wie geht das dir? Habe ich da jetzt etwas Falsches gesagt?
Wir reden hier über Guillermo del Toro. Er ist für mich wirklich sehr geschätzt. Also er ist im Fantasy-Dark-Genre ist er einfach einer mit Masterpiece allüren. Weil ich finde, er hat so viele gute Sachen, für mich auch die sehr underrated Sachen übrigens, auf ein Screen gebracht. Einer, der hochgelobt ist, der sicher hier ein Shoutout ist, eine Empfehlung, die er noch nicht hat gesehen. Pan's Labyrinth. Das ist wirklich visuell enorm schön gemacht. Also in diesem Fantasy, ein bisschen verstörend, mit komischen Darstellungen und so von Dämonen und Geistern und Viecher. Aber das ist Kunst. Also für mich hat er sehr auch etwas Künstlerisches. Oder The Shape of Water habe ich auch recht gut gefunden. Er ist ja bei Hellboy immer wieder in den Regiestuhl gehockt und so. Also er hat noch und nöcher in dem Dark-Fantasy-Genre oder auch Science-Fiction natürlich nicht zu vergessen. Auch Pacific Rim hat mich übrigens sehr geil gedacht.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ich kann euch übrigens noch eine lustige Anekdote erzählen. Wenn wir gerade bei Pacific Rim und Guillermo del Toro sind, ich weiss noch, wie mir der Tommy den Film hat angepriesen. Wir reden übrigens vom ersten Pacific Rim von Guillermo del Toro. Der zweite war ja nicht von ihm und ist auch nicht wirklich sehenswert, aber der erste könnt ihr euch wirklich reinziehen. Das ist ein cooler Monster- Roboter, Science-Fiction, Endzeitfilm, wenn man so will. Und ich weiss noch, was der Tommy dann gesagt hat, wenn du schon immer mal hast gesehen, wie ein Roboter mit einem Tankschiff ein Monster verschlägt, musst du unbedingt auf Pacific Rim schauen.
Yes.
Das war seine Werbebotschaft, das habe ich sehr lustig gefunden. Und er ist tatsächlich auch gut, nicht nur, weil der Roboter mit Schiff irgendwelche Monster verschlägt, das kann ich auch schon mal sagen. Er ist sehr unterhaltsam.
Ja, also visuell und auch, finde ich, inhaltlich und so, für das, dass eben, wie du sagst, so ein Science-Fiction-Robo-Film ist. Und das ist ja auch eine Anekdote, vielleicht noch zu etwas anderem, weil der Guillermo del Toro sehr da ist vom Hideo Kojima und der von seinem Art-Design. Also er ist sehr auch Fan von so Roboter und biorobotischen Sachen. Also es gibt da so Aufnahmen, wo er dort in Japan ist gesehen und so. Also er ist dort sehr stark auch related mit so Science-Fiction oder eben so Art-Design-Sachen und so. Und dort merkst du dann auch seine Leidenschaft. Und ich hoffe, obwohl das, wir reden jetzt hier bei Frankenstein über eine Netflix-Production, ob ihm das visuell gelingt. Und da habe ich gleich noch ein paar Fragezeichen gehabt nach dem Trailer, weil Special-Effekt-mässig habe ich da so ein bisschen
Es ist halt leider, der Guillermo del Toro Look, vor allem von den Ausstattungen her, der kommt rüber. Weißt du, die Apparaturen, die Innenräume, die praktischen Sachen, die man sieht, die man anlängen kann, sage ich jetzt mal, wo die Kulissen sind, das hat den typisch Guillermo del Toro Charme. Weißt du, so die grossen Knöpfe, die, das hat ja immer so ein bisschen die Steampunk-Vibes.
Genau.
Weißt, das ist ja so ein bisschen sein Ding, oder? Also das gefällt ihm auch sehr. Das hat er auch mal in einem Interview gesagt. Das ist so ein bisschen, kommt aus seiner Jugend. Er hat immer so Sachen gezeichnet und so weiter. Also er ist der sehr drin. Und das funktioniert. Ich finde so, er hat immer einen eigenen Look and Feel versucht zu verleihen. Aber was du, glaube ich, auch ein bisschen ansprichst, oder zumindest ich vermute, es hat wieder den Netflix-Look mit dem unscharfen, mit dem zu viel Farben und die Farben sind zu kontrastreich und das merkt man wieder. Und du hast einfach das Gefühl, du schaust wieder den 200. Netflix-Look. Film. Und mit dem habe ich einfach wieder ein bisschen, es hat mich gerade ein bisschen genervt. Ja. Ich habe die coolen Guillermo-Sachen gesehen, die aber dann in das Gewand Netflix eingehüllt sind, wo ich dann irgendwie gedacht habe, oh nein, bitte nicht zu viel von dem, nicht zu viel die komischen Hintergründe, die Lensflare-Effekte, die unscharfen Effekte, die es nicht braucht. Mach das nicht, Guillermo. Du brauchst es nicht. Du hast es bewiesen, dass du es besser kannst. Mach es nicht. Wirklich nicht. Und schauspielermässig muss man sagen, fahren sie einiges auf. Oscar Isaacs, wo der Viktor Frankenstein spielen wird, ihre Rolle, der Jacob L. Ordi, Australier, wo Frankensteins Monster spielt. Die Mia Goff, liebe Grüße raus, alle Mia Goff-Fans, wird Elizabeth Victoria, wird Victoria seine, Victors, seine Verlobte spielen. Der Christoph Waltz, oder eben der Christoph Waltz als Haarlander. Und nicht vergessen, vielleicht der Mini-Durchbruch könnte es werden für einen Felix Kammerer als Williams in Hollywood. Wir wissen es nicht. Wie siehst du es? Ein grossartiger deutscher Schauspieler, der ja vor allem deshalb bekannt ist, weil er All Quiet on the Western Front hat mitgespielt, als Paul Bäumer. Die grosse Erste Weltkrieg Produktion, die da ist, wirklich hochgelobt von uns worden. Und jetzt vielleicht ist das seine... Weiss es nicht. Also, vielleicht kann er sich auf sich aufmerksam machen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass eben so gute Rollen, wo plötzlich Hollywood auf so einen Schauspieler, auf so einen deutschen Schauspieler aufmerksam werden, wie bei Western Front, beim Felix Kammerer, dass das zwar ein Sprung nach Hollywood ist, aber so zuerst so eben untergeordnete Rollen bekommst. Und ich hoffe, dass das Drehbuch ihm dort genug hergibt, dass er das so ausspielen kann, als Jungstar. Weil das ist auch ein gewisses Risiko, das manchmal herrscht. Wenn du so nach Hollywood transferiert wirst, sage ich jetzt dem mal so salopp, aus dem europäischen Kino raus, dass du dann auch nicht so die Rollen kannst überkommen in diesem grossen Hollywood-Zirkus, die dir eigentlich würden zustehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das beobachtet man manchmal von eben so Jungschauspielern, aber ich hoffe, wie du sagst, für so jemanden, der wirklich Talent hat, und das hat er bewiesen, das ist Drama und so, die Eingängigkeit und das Kriegstrauma, das hat er so gut gespielt. Und dass er das jetzt hier in Hollywood einfach auch eine Charakterrolle überkommt. Jetzt hier ist es Science-Fiction-Horror-Märchen, wo er reingepflanzt wird, aber dass die Leute auf ihn aufmerksam werden und dass er sicher noch weitergecastet wird, auf jeden Fall. Also ich wünsche ihm das auch.
Gut, Frankenstein, wir warten ab. Sind wir ein bisschen kritischer, glaube ich, wenn man es zusammenfassen will, zwischen diesen zwei Monster Filmproduktionen, die da auf uns warten. Und apropos Monster, könnten wir gleich so übergleiten, so jetzt Science-Fiction-Monster-Thema. Vielleicht müssten wir den auch noch kurz behandeln. Der mit den grossen Zähnen. Da haben wir ja auch noch etwas.
Ja, genau.
Er ist gerade sehr von euch ja auch schon angepriesen worden. Wir wissen, die grossen Monster-Klassiker nehmen wieder Fahrt auf. Nicht nur Alien, sondern auch der Predator. Und auch der Predator wartet mit einem neuen Standalone-Film von Trachtenberg. Steht vor der Haustür, nämlich Predator Badlands. Und der ist ja auch mit einem neuen Trailer jetzt endlich rausgekommen. Ja, was sagen wir, Tommy?
Ja, also ich bin ja von Franchise, von gewissen Sachen. Wir erwähnen hier den original ersten Film, der Predator mit dem Arnie. Der war ja wirklich grandios gewesen. Und dann hat es sich ja so ein bisschen verfrachtet, und hin und her, mit der Qualität auch nicht wirklich immer schön gehabt. Mit Alien vs. Predator auch ein bisschen Tiefschläge, muss man sagen. Aber jetzt hat ja das der Dan Trachtenberg eigentlich sehr stark übernommen. Im Regiestuhl, oder? Und Prey ist für mich der Predator-Film, der mich echt wirklich ich würde den an zweiter Stelle stellen, weil der hat mich so überrascht und ich habe den so gut gefunden, dass ich musste sagen, visuell und auch thematisch, ich weiss, da gehen nicht alle mit dem einig, mit den Native Americans, also sprich Indianer, was verfrachtet ist. Aber der Dan Trachtenberg hat es, glaube ich, ein bisschen verstanden, dem einen neuen Drive zu vermitteln. Er muss zumindest bei Prey, und du hast, wir haben es eingangs vorbesprochen noch, es hat ja auch die Animationsserie gegeben, Predator Killer of Killers, oder, wo auch auf Disney erhältlich ist. Und die ist wiederum, also ich habe zwar Kritikpunkte, aber du hast sie ja, glaube ich, sehr gut gefunden. Ist ja auch ein Werk von
mir. Mir hat es gefallen, ja. Als Gesamtwerk hat mir der Film eigentlich sehr gut zugesagt. Mir gefällt der Look. Mir gefällt eigentlich auch die verschachtelte Storyline über mehrere Zeitebenen. Ja, sie hat ihre Probleme, so in der Nachvollziehbarkeit von den Charakteren. Und sie sind natürlich sehr überhöht und zum Teil auch, ja, muss ein bisschen sehr viel, ja, sag jetzt mal, ja, also ein bisschen, musst ein bisschen mitleben mit den Figuren, damit sie wirklich auch kannst ernst nehmen. Und das hat sicher seine Probleme, aber ich finde es als Gesamtwerk einen guten, sehr guten Animationsfilm, den ich empfehlen kann, im Predator-Universum. Und er bildet ja ein bisschen Brücke jetzt zu dem Predator Badlands-Film, der im November dann ins Kino kommt, auch vom Trachtenberg unter anderem. Und so ein bisschen auch ein bisschen einen anderen Weg geht. Und der hat natürlich schon wieder für Kritik gesorgt, aber nichtsdestotrotz finde ich plus minus den Trailer auch nicht so schlecht. Also das macht, da werde ich auch schauen, sagen wir es mal so. Er schreckt mich auch nicht ab. Es klingt jetzt wahnsinnig negativ, aber so soll es eigentlich gar nicht rüberkommen. Also ja, wie ist es bei dir?
Ich habe so zweigespaltene Gefühle. Oder? Ich glaube einerseits, eben der Trachtenberg hat sich jetzt bewiesen mit Prey und der Auskopplung von Animationsfilmen, dass er das kann, dass er wirklich neue Vibes reinbringt. Und jetzt hier bei Badlands hat es mich gedacht, ist so 50-50. Einerseits siehst du ja hier das Ganze auch mehr aus der Predator-Sicht, also wie sie irgendwie müssen überleben auf ihrem Planet und wie sie interagieren, auch die Predators untereinander. Oder? Und dann ist ja der auch noch ihre Hauptrolle eine Frau, nämlich Ella Fanning, die dann so eine Zwischenrolle einnimmt, auch im Prinzip dann selber auch wie Predators auch selber hunted, also verfolgt und so. Das weiss man noch nicht genau vom Plot her. Aber es ist viel mehr auf Predators fokussiert, oder der ganze Film, wie es scheint. Und das Art-Design, es ist immer schwierig, gell? Wenn man gewisse Sachen abändert. Es gibt da so ein Bild, wo man den Predator von vorne sieht, sein Gesicht, und da haben viele schon gefunden, da muss man fast ein Meme davon machen, weil sie vom Art-Design nicht geguckt wurden, oder? Weil das einfach nicht ihre Cup of Tea war. Und jetzt ist immer die Frage, oder? Die Tonalität, ist es noch zeitgemäß, auch von den Kostümen her oder von den Waffen, die sie mit sich führen werden in dem Film innen. Ja, wie wird das funktionieren, auch von den Special Effects und so. Aber grundsätzlich gebe ich ihm eine Chance. Weil eben, wie gesagt, er hat sich bei Prey bewiesen, positiv. Und Badlands hat durch das für mich schon einen Shot verdient. Also muss man mal sicher auf dem Radar haben.
Ja, und Ella Fanning spielt ja hier einen Android. Das muss man vielleicht noch sagen, und produziert von der Weyland-Yutani Corporation. Und alle Alien-Fans haben jetzt die Ohren gespitzt, und wenn nicht, dann seid ihr keine Alien-Fans. Liebe Grüße, geht's. Gut, das haben wir noch, haben wir noch die Verbindung zu Alien auch noch geschafft. Ja, Predator Badlands, also haben wir durch, und jetzt, ja, was haben wir als nächstes? Jetzt wechseln wir, glaube ich, die Genre. Ja?
Jetzt wechseln wir eindeutig die Genre. Jetzt geht es nämlich voll in ein ganzes Crime-Drama-Thriller-mässig, wo nämlich der Spike Lee, eine Regisseur-Legende, wo in der Black Community sehr viel Credits hat, kann man so sagen, weil er hat sich auch diesen, sagen wir mal, POC-Filmen der Black Community stark gewidmet, mit Do the Right Thing, Malcolm X kennt man, da gibt es Jungle, Fever, also er hat dort ganz viel so die klassische Ghetto-Filme gemacht oder eben mit Malcolm X historische Filme, die sich der Black Community gewidmet haben. Und das mit auch grossem Erfolg, muss man hier sagen. Er ist eine Regie-Legende in Amerika. Das
absolut,
absolut. Und er hat Charme, er hat Intellektuelles, er ist ein vielseitiger Regisseur. Und jetzt kommt er mit «Highest to Lowest», was sich mehr jetzt in unserer Zeit wieder in Neuzeit bewegt, eben als Crime-Drama. Und in der Hauptrolle, und da habe ich natürlich auch schon so gedacht, boah, ist eine Nummer, nämlich der Denzel Washington. Und der Denzel, ja, er hat in der letzten Zeit für mich auch nicht mehr so gepunktet, muss ich sagen. Jetzt kann man wieder...
Ja, er ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob es die Genügelung, wo man da hat. Aber ja, es hat mich auch nicht mehr so... Ich weiß es nicht, was es ist. Aber der Denzel ist wirklich eine Legende, ein grossartiger Schauspieler. Aber in den letzten Jahren hat er wirklich ein bisschen abgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat sich irgendwie auch nicht mehr die beste Rolle rausgesucht. Ja.
Aber ja, ich glaube, der Trailer, er hat mir gleich so ein bisschen die Spike Lee-Vibes übergegeben. Eben so als Crime-Drama und wie er sich so wahrnimmt und auch spielt mit der Black Community in Amerika, ist es, glaube ich, schon etwas, wo man gespürt hinter dran, oder? Wo man so denkt, okay, das könnte vielleicht eventuell noch funktionieren, oder? Es ist ja auch so ein bisschen verfrachtet, glaube ich, in New York City, wo sich das Ganze dann so ein bisschen abspielt und so. Also,
ja.
Dort merkt man schon auch die Vibes und so. Und ich glaube, vielleicht funktioniert dort oder Denzel wieder besser in so einer Rolle, oder? Weil du hast es eben gesagt, oder? Wir hatten ihn nicht mehr in diesen grossen Rollen, die er früher hat bekleidet, als Charakterdarsteller wieder gefunden, sondern er hat alles so ein bisschen, in Gladiator ist er vorgekommen, in der Nebenrolle, Equalizer,
stimmt, ja.
Das ist einfach so ein bisschen der Profikiller, hat man aber x-fach gesehen und hat ihn auch nicht immer unbedingt wirklich besser gefunden. Also er braucht dort wieder ein bisschen mehr Credits und in diesem Ghetto-Genre, in diesem Gangster.
Ja, aber also er hat Malcolm gespielt, oder? Also,
eben.
Ich meine, er kennt sich genau mit dem Genre ja aus. Oder?
Frank
aber
Lucas.
Frank Lucas, genau, bei American Gangster und so. Also er weiss wirklich, was es braucht für diese Art Film. Was ich aber viel interessanter finde, ist, dass du als grosser Japan-Fan ja eigentlich, was sagst du zu der Tatsache, dass der ausgerechnete Spike Lee, wo so grosse Stück auf das Black American Cinema und vor allem auch das Afro-American Cinema, das ist ja ihm so wichtig, oder? Und die politische Komponente ist ihm immer so, so wichtig gewesen. Und dass er sich jetzt bei diesem Film auf einen legendären 60er-Jahr-Film von Akira Kurosawa bezieht, nämlich die Story ist ja ein Remake von Akira Kurosawa von 1963 von High and Low, wo auf einer Novelle basiert. Und das ist wirklich spannend, wie kommt der Spike Lee jetzt drauf, genau das zu filmen? Das ist irgendwie noch interessant. Also,
ich glaube, das ist halt, weil eben die Leute, die Regisseure, die das als Kunstwerk zum Teil verstehen, natürlich auch miteinander relaten. Und ich glaube schon, dass sie dort nennen, aus anderen Genres, das passiert jetzt in Japan im Umgekehrten, dass sie sich ja auch anlehnen an gewisse popkulturelle Sachen aus Amerika. Und es ist ja manchmal noch so interessant, dass da eben der Austausch stattfindet, oder? Und dass er sich jetzt dort auf Akira Kurosawa, der ja eine Legende ist, regietechnisch.
Absolut,
also der hat ja, wie du sagst, in Japan und so ist das jemand mit Samurai 7 und dem allem ist er ja auch in diesem Genre extrem stark vertreten, also in der Regielandschaft. Und er hat sehr viel auch so Charakter-Crime-Sachen natürlich auch verfilmt, halt eher mehr auch im Japanischen innen, oder? Aber das ist ein interessanter Austausch. Und ich finde, es muss natürlich immer ein Bogen sein, wo man kann spannen kann, dass man so eine Story kann übertragen, auch im Kulturellen natürlich, oder? Weil dort ist ja manchmal das Japanische ist schon sehr anders als das US-Amerikanische.
Genau,
oder?
Auf das habe ich einfach ein bisschen angespielt.
Das ist einfach der Spannungsbogen, den man dann hat. Das funktioniert nicht ganz gleich.
Ja.
Aber was man muss sagen, und das wird ja bei uns auch immer wieder erwähnt, ist nämlich das mit dem Storytelling, dass das japanische Regisseure, Schauspieler und, sehr gut beherrschen, also auch koreanische Filme und. Also,
ja.
Die haben wirklich unglaublich starke Werke. Jetzt ist nur die Frage, und die Frage kann man provokant stellen, gelingt es überhaupt, das zu transportieren, solche Werke, aus dem asiatischen Raum in eine gute, erzählte US-amerikanische Adaption? Oder?
Genau, ja.
Das ist, glaube ich, so deine Hauptfrage, oder? Ob das
wird der Film müssen zeigen, weil das Original habe ich tatsächlich gesehen und bin eigentlich, es ist schon ein bisschen länger her, aber bin eigentlich sehr begeistert gewesen, was ja für die Verhältnisse ist ein älterer Film, aber in den Toho Studios übrigens, in den weltberühmten, gefilmt worden. Aber ja, wir sind gespannt, ob der Spike Lee mit dem kann, auftrumpfen kann. Ist eine Apple TV Plus Production und dort müssen sie ja in Sachen Filmqualität, liebe Grüße gehen aus an Moski, definitiv eine Schippe drauflegen.
Oh ja. Die
wir ja immer wieder kritisieren. Sie haben sehr gute Serien, aber in den Filmen, muss ich sagen, haben sie es ein bisschen verkackt in letzter Zeit.
Da hast du absolut recht, weil wir haben da gewisse Werke gesehen, egal jetzt genreübergreifend, sei das ein Napoleon sei das ein Science-Fiction-Gorge gewesen. Sie haben immer wieder drei Bücher verkackt. Aber ich hoffe jetzt in dem, dass der Spike Lee das Ganze wirklich in dieser Production gut umsetzen kann.
So, wo schweben wir her? Nach highest to the lowest. Heben wir noch ab oder nicht?
Ja, ich glaube, eine Fortsetzung, die mir aufgefallen ist, ist nämlich noch von einem Film, den ich eigentlich gar nicht so auf dem Radar hatte. Der erste Teil auf jeden Fall. Da habe ich mal so am Abend spontan geschaut. Das war nämlich Black Phone, der erste Teil. Mit dem Ethan Hawke als Antagonist, und das hat mir auch so Vibes gegeben, so, okay, das habe ich zwar schon lange nicht mehr so gesehen, und vor allem eben gerade so eine Rolle, so als Killer und verschroben und zum Teil auch so ein bisschen übersinnliche Vibes, die Black Phone hat. Aber hat mir ich bin recht gut aus dem ersten Teil rausgegangen, muss ich sagen. Also,
okay.
Hat mich selber sehr okay gedünkt von der Produktion her. Stabil, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt die provokative Frage, die ich mir nach dem zweiten Trailer stelle. Braucht es denn den zweiten Teil? So bin ich dann aus dem... Also, als ich den Trailer angeschaut habe, ich gedacht, ist der nicht ein bisschen gekünstelt und ein bisschen auch erzwungen, hier eine Fortsetzung wollen zu machen? Und es wird dann schon sehr übersinnlich, wie man im Trailer sieht, also dass er auch wieder zurückkommt. Und es ist dann so mit einem Camp im alpinen Bereich, wo sie sind, und eben er als Mörder wieder aufgekreuzt. Aber alles so auf einen kleinen, wie soll ich sagen, Freddy-Vibes, also Nightmare on Elm Street-Vibes, hat er für mich zum Teil ein bisschen gehabt. Das Black Phone 2 funktioniert, hast du den ersten Teil gesehen?
Eben nicht, da musst du ein Monolog halten. Ich habe den ersten Teil gar nicht gesehen. Entsprechend bin ich dort schlecht aufmunitioniert. Ich habe jetzt mal den Trailer geschaut zum 2, was wahrscheinlich sehr wenig Sinn macht, wenn man den 1 nicht kennt. Aber einfach so, um einen Eindruck zu bekommen. Und ich kann jetzt gar nicht viel dazu sagen. Aber ja, für die, die das 1 haben gesehen, gehören ja jetzt so ein bisschen, wie du sie einschätzt, oder? Also ich als neutraler Zuschauer sage jetzt mal so Bilder, das Szenario, es sieht so interessant aus, aber jetzt auch nichts, was mich jetzt irgendwie würde mega hocken. Aber wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gesehen und kann nicht die Verbindung nicht machen. Darum ist es ein bisschen schwieriger.
Also wie gesagt, den ersten Teil kann man wirklich gut wegschauen. Wie gesagt, hinter dem zweiten Teil mache ich mal ein Fragezeichen. Es ist nichts, was irgendwo komplett neu ist, aber ich finde, Ethan Hawke macht es sehr stabil. Und wir kennen ihn als Antagonist, also Bösewicht, und so teuflisch-dämonisch kennt man ihn so nicht. Aber er spielt das vermischt sehr stabil, kann man so sagen. Okay. Ja. Yes.
Ja, wo geht denn die Reise weiterhin? Wieder ein bisschen etwas Kritikerliebling, zwei Filme, glaube ich, die noch anstehen. Oder ich habe auch das Gefühl, es könnten Kritikerlieblinge werden, oder wie sehen wir es?
Also, der eine Trailer hat mich echt wirklich krass überrascht. Muss ich auch sagen, wenn man nämlich dort auch wieder den Regisseurnamen hinter dran knallt oder unten dran sieht, da denke ich mal wieder, was war das? Code Stealing.
Ja.
Und Code Stealing ist von Darren Aronofsky. Und jetzt kannst ja du mir vielleicht erklären, der Darren Aronofsky und Dark Comedy. Also das, wo man, ich habe einfach bei diesem Trailer ganz einen anderen Namen
gedacht. Ja, und irgendwie und Bild und Regisseur Tom passen nicht unbedingt so zusammen.
Oh, ich habe echt das Gefühl gehabt, ich sehe hier einen Guy Ritchie-Trailer. Ich habe irgendwie wirklich gedacht, Moment, das ist ein Darren Aronofsky-Movie. Und das hat mich echt
speziell.
So... Weil es ist auch in den 90er Jahren angesiedelt in New York City, das Gangster-Comedy, Dark-Comedy-Drama, A Love Story ist auch noch ein bisschen unterwiped und so. Und das Drehbuch ist dann von Charlie Hudson. Und das hat mich echt wirklich ein bisschen rausgehauen. Und ich muss sagen, ich bin aus dem Trailer raus, der denkt, den Film wollte ich sehen. Der Trailer war so frech. Das
ist wirklich frech.
Ja.
Aber man merkt schon, wo die Inspiration ist. Also, wir sind beide noch am Cult Attack in der Guy Ritchie-Movie. Er hat zum Beispiel wahnsinnig viele Parallelen zu den Klassikern von Guy Ritchie.
Ja, absolut. Ich glaub, das ist
halt im amerikanischen Umfeld natürlich angesiedelt, oder? Aber funktioniert, ja.
Und jetzt kommt etwas, was mich auch wahnsinnig erstaunt. Ich finde ja, dass der Austin Butler ist so jemand, ein Schauspieler, das ist jetzt etwas Persönliches von mir, ich kann den nicht so haben. Er hat meistens so die Beauty-Boy-Rolle.
Mir geht's ein bisschen ähnlich.
Und er will manchmal sein Schauspielerisches so erzwingen, hat mir gedacht. Aber jetzt kommt's. In diesem Trailer ist ja der Austin Butler ist ja die Hauptfigur, der Hank Thompson. Um den geht es ja. Und dann sieht man so die verschiedenen Sachen, da kommt dann noch die ganze Fascho- und Punk-Geschichte, Matt Smith aus Rust zum Beispiel, ist ja so ein Punker, der mit ihm rumhängt.
Ja, wo wir aktuell in der Region von Game of Thrones gross wissen, nämlich bei House of the Dragon, wo er ja eine von der Hauptrollen darf bekleiden seit zwei Staffeln. Und darum jetzt hier wieder in einer ganz anderen Rolle. Also das ist wirklich richtig interessant. Ja, passt gut.
Und das habe ich so faszinierend gefunden, dass ich hier in dieser Rolle, die Austin Butler hat, ihm sogar etwas abgewinnen kann, weil es so absurde und abstruse Szenen gibt, wo er sogar gut spielt. Und das finde ich darum beim Darren Aronofsky auch so ein Brand, das er hat. Er kann irgendwie aus diesen Schauspielern, und da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei unserer Hauptüberlagerungsthematik, manchmal aus denen etwas rauskutzeln, was sie vorher noch nicht hatten. Also, er macht ja viel, er ist ja extrem starker Dramaturg eigentlich. Darum habe ich gedacht, also da geht es über Requiem of a Dream, The Fountain, The Wrestler. Alles sehr, sehr schwierige Filme, sehr traurige, stark emotionale, verstörende Filme, sozialkritische, whatever. Und jetzt bringt er hier eine Dark Comedy. Und trotzdem, eben sage ich, ich will den Film sehen. Also ich finde seine Filme ja eh toll, aber ich bin mir das nicht von ihm gewöhnt. Das hat mich
drum, und das macht es spannend, wenn so Regisseure so ein bisschen experimentieren mit anderen Drehbüchern, das finde ich geil und ich glaube, das könnte etwas werden. Und ich wollte noch erwähnen zum Cast, weil wir gerade schon voll drin
da
sind, dass der aktuell auch der grösste Latin-Star weltweit auch noch in einer Rolle zu sehen ist, nämlich der Bad Bunny, der hier auch so ein bisschen, zuerst mal ein bisschen grösser als Schauspieler in Erscheinung tritt. Wo aktuell wahrscheinlich die am schnellsten ausverkaufteste Tour auf der Welt hat aufs Parkett gelegt, wo glaube ich irgendwie Konzerthallen und Stadien füllt wie kein anderer im Moment, wo einer der grössten Weltstars ist und wo hier auch noch eine Rolle drin hat. Das habe ich auch noch spannend gefunden, dass sie noch Musiker eingebaut haben. Und ich sehe so wie du, ich bin eben nicht grosser Austin Butler Fan, ich bin hier auch nicht so warm mit ihm, da haben wir es ein bisschen ähnlich. Und an ihrer Seite noch Zoe Kravitz, die ich aber dann wieder sehr spannend finde und eine gute Schauspielerin, die sich da ein bisschen in eine andere Rolle noch reintraut. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
Und vor allem, ich muss ja den Cast für dich noch abrunden, weil du hast sicher gesehen, dass der Vincent D'Onofrio sogar noch vorkommt. Ja. Das ist ja, ja Wahnsinn. Also, hier ist schon ein bisschen
Hu ins Hu. Casting-mässig ist wirklich Hu ins Hu, ja. Definitiv.
Ja.
Genau. Und dann sind wir eben wieder bei einem anderen Film, wo du vor allem ja so hin und her gerissen bist wegen dem Schauspieler, weil du ja eigentlich ein unglaublicher Fan bist,
oh ja,
und ihn so schätzt. Aber in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, ja, hast du deine Probleme gehabt, gell? Von wem reden wir?
Ja, wir reden natürlich vom Joaquin Phoenix. Und der ist im neuesten Werk von Ari Aster, wo ja du übrigens, glaube ich, auch grosse Stück vom Regisseur
hast. Ich bin ein grosser Ari Aster-Fan, ja. Eine A24-Production, genau.
Genau. Ist es wieder, ja. Und hier reden wir ja über Eddington. Und Eddington ist eben von Ari Aster, wird es produziert. Und es sind wirklich sensationelles Cast hier am Start, oder? Da ist ja Emma Stone, Pedro Pascal ist auch noch drin. Das sind eigentlich relativ Hochkaräter drin. Und wie der Ari Aster einfach so ist, der Trailer lässt einem so ein bisschen, glaube ich, wir können es einfach wie bei allen Filmen von Ari Aster fast sagen, ein bisschen konfus oder verstört zurück. Also ja, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Also was will einem der Trailer Eddington eigentlich sagen? Klar, man sieht die Fäden und so, wo da ja stattfindet, in einem Kleinstädtchen und so. Aber ja, es ist so confusing, aber das von dem leben ja seine Filme eigentlich, oder?
Das stimmt, ja.
Also, drum.
Aber auch hier wieder, ja, ich weiss es nicht, so richtig warm geworden, mich guckt, mich reingezogen hat er mich irgendwie nicht. Der Austin Butler hat übrigens noch einen Nebenauftritt, wenn wir schon wieder beim Austin Butler sind. Aber eben Joaquin Phoenix, eigentlich jemand, den wir schätzen. Pedro Pascal, niemand ist präsenter auf der Leinwand im Moment in den letzten Jahren als er, und auch nicht im Serienformat nicht mehr wegzudenken. Und ja, irgendwie weiss ich noch nicht so richtig, wie ich den Film einordnen soll. Ich bin mal vorsichtig zurückhaltend. Sagen wir es mal so.
Ja, weil eben, manchmal ist Illustrer und Verstörend auch nicht immer gut. Es kommt darauf an, wie man es verpackt. Oder jetzt Midsommar zum Beispiel ist so ein Werk gewesen, wo ja, sagen wir, komisch ausstaffiert, aber interessant und auch sehr eine starke optische Sprache gesprochen hat. Oder dort ist einfach so
ja
der Ursprung von Ari Aster, glaube ich, sehr stark spürbar. Und jetzt ist es einfach so fast ein bisschen wie die American Edition bei Eddington. Und ob die American Edition eben den Regisseuren, die aus dem europäischen Kino kommen, immer gut tut, da bin ich immer vorsichtig, weil das ist eben eigentlich ja, manchmal schon ein schwieriger Transfer, oder? Wenn man dann so dort will punkten. Aber ja, wir werden sehen. Also Eddington bedingt, hat die irgendwie dran gefügt.
Ich hätte es auch gesagt, ja. Ich bin bei dir.
Genau. Ja.
So, wo geht die Reise her?
Ja, jetzt geht die Reise, glaube ich. Ich weiss gar nicht, ob du die Reihe, die, sagen wir es mal, ist es auch ein Horror, Supernatural,
da Mystery kann ich, da Reihe. Da kann ich eben nicht so richtig mitreden. Ich weiss, was jetzt kommt. Ja.
Ah, The Conjuring.
Nicht jeder.
Nicht jeder, ja, nicht okay, jeder, okay.
Ja. Ja, also ich kenne das Universe, ich habe den ersten gesehen und ich glaube, ich habe den zweiten gesehen, aber dann hat es aufgehört.
Ja.
Genau.
Ja, aber wie wir schon angetönt, The Conjuring 4 kommt jetzt raus, The Last Read, ist eigentlich falsch übersetzt, auf Deutsch heisst es nämlich das letzte Kapitel. Und sie werden die Conjuring-Reihe, also die Hauptreihe, wahrscheinlich so beenden mit dieser Auskopplung, eben mit der Ed und Lorraine Warren, wo da dieser Supernatural-Sache auf die Spur gehen. Und es hat ja da auf dieser Conjuring-Reihe hat es ja x Auskopplung. Eben, das haben wir eigentlich zwar die Conjuring-Filme an sich, also wie es der Name schon sagt, aber dann ist ja noch Annabelle zum Beispiel, wo ausgekoppelt ist worden aus der Reihe, oder The Nun 1 und 2, was es auch noch hat gegeben. Also eben, die ist relativ gross, oder, die Reihe, und eben ein bisschen verstrickt mit Crossovers. Und das sieht man auch im Trailer, oder? Das ist noch lustig, weil für Fans ist das natürlich näher willkommen, weil man eben den Nun sieht in einem Bild oder auch die ganze Annabelle-Puppe, die dann im Hintergrund ist. Also ich denke, es ist so ein bisschen für Leute, für Fans, die das immer okay haben gefunden und gut. Und ich habe es stabil gefunden im Horror-Genre, in diesem Mystery. Es ist ja auch noch so, dass ich zum Beispiel bei Supernatural-Sachen manchmal gar nicht so viele Vibes haben. Weißt du, jetzt so ein bisschen, die Leute sind ja extrem schockiert, ob jetzt da Übersinnliches einem sehr viel Goosebumps und Gefürchtungs kann geben. Und dort bin ich manchmal so, dort kommt es sehr stark drauf an. Aber was The Conjuring hat, ist zum Teil so ein bisschen jumpscary Sachen und eben auch so physisches Zeug, das dann wiederum kommt und handmade. Und das halte ich in dieser Reihe zugute. Also, dass sie auch mit guten Effekten und Handmade-Sachen auch noch arbeiten. Also, ja, ich sage mal, stabil vielleicht. Also, für die Leute, die die Reihe eh schon kennen, die werden den Abschluss eh schauen. Also,
okay.
Darum bin ich dort jetzt mal vorsichtig dabei, weil ich eigentlich fast alles aus der Reihe praktisch gesehen habe. Ja.
Ja, jetzt haben wir noch vielleicht zwei Sachen, die wir kurz abhandeln können, weil es auch nur ein Teaser sein, beziehungsweise das eine ist ein Teaser, das andere ist schon länger eigentlich klar, dass es kommt. Und zwar ein neuer Film mit Matthew McConaughey, weiss ich nicht, ob du den Trailer schon hast gesehen hast, zu The Last Bus.
Ja.
Und da müssen wir vielleicht dazu sagen, ja, so ein bisschen eher kurz gehalten, wirklich, wirklich eher ein Teaser. Was war so dein Eindruck jetzt zu dem, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinn Katastrophenfilm, he? Könnte man sagen.
Ja, es ist so Drama, Thriller, Katastrophe, gemischte Gefühle, weil dort kommen wir wieder zu den Special Effects, wo wir zum Teil ein bisschen mit einem Stirn runzeln, weil es geht ja da so um Campfire in California, wo der Matthew McConaughey mit seinem Schulbus, ist ja irgendwie, und er dort so in die Campfire reinfährt, oder? Und der Vibe, der Matthew McConaughey finde ich ja eh ein grandioser Schauspieler, der muss sich ja eh nicht mehr beweisen. Ich weiss einfach nicht, in diesem kurzen Teaser, ob er dort sein schauspielerisches Können in einem Naturkatastrophenfilm so kann ausspielen kann, in dieser Production. Dort mache ich jetzt mal so ein Fragezeichen, weil der Trailer auch nicht so viel verraten.
Ja, es sieht irgendwie schon als so ein bisschen nach einer Ego-One-Man-Show aus und da weiss ich noch nicht, was packen sie denn noch rein? Gibt es noch wirklich Inhalt? Beruht ja im weitesten Sinn, glaube ich, auf einer wahren Begebenheit oder einmal inspiriert durch wahre Ereignisse. Ist ein Paul Greengrass-Film, da weiss man, was man bekommt. Der Paul Greengrass macht immer wieder mal so Drama-Filme. Das ist auch nicht wirklich neu und ist eine Apple TV Plus Production und da haben wir es vorher schon erwähnt, wir sind einfach immer ein bisschen kritisch bei den Apple TV Original Filmen. Ja, America Ferrara spielt mit, eigentlich gute Schauspieler, du hast es gesagt, Matthew McConaughey, aber man muss wirklich, es ist ein Minuten-Teaser, man kann noch nicht wirklich viel sagen, aber er ist angekündigt, offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Ja, wir werden sehen.
Yes. Ja.
Dann kann ich es kurz machen. Für alle Comedy-Freunde kommt tatsächlich nach weiss nicht wie vielen Jahren ein Nachfolgefilm von Freaky Friday. Ein Körpertauschfilm aus den Anfangs 2000er. Ich weiß gar nicht, ob du den jemals gesehen hast. Mit Jamie Lee Curtis. Ja. Unter anderem. Sagt ihr das noch etwas?
Es sagt mir
ist
noch
damals etwas. Ein bisschen gehypt worden. Ja. Ist damals als Comedy recht gehypt worden. Weil wir wieder so eine, ich dachte, um das ein bisschen zu brechen, wir haben so eine wahnsinnige, ernste, düstere Geschichte an. Ich dachte, muss ich noch irgendwie einen Comedy-Trailer reinschiessen. Und sie haben tatsächlich jemanden wieder so ein bisschen halb aus der Versenkung geholt. Unter anderem. Und ja, ich also, weiß einfach nicht, ob die Welt... Ja, also, erzähl, sag
mal. Ich muss einfach lachen, weil du mir den Trailer so ein bisschen zu suchen gehabt hast und ich dann so auch wieder mit den Augen gerollt habe und denkt, in einer Disney-Production, wo man ja dann mit Kinderprogramm in Einklang bringt, hast du dann eine Lindsay Lohan, die ich in ganz anderen Genre assoziiere als in einer Disney-Family-Production und das hat mich so echt wirklich special gedacht. Also,
und Lindsay Lohan hat ja insbesondere durch ihren Lebenswandel nicht gerade mit positiven Nachrichten auf sich warten in den letzten Jahren und umso mehr versucht sie sich ja seit Jahren wieder zu rehabilitieren und holt jetzt also nochmal ihre Rolle aus 2003 führen mit einer sichtlich auch gealterten Jamie Lee Curtis. Ob das was wird für beide, bin ich eher kritisch. Aber ja, schauen wir mal.
Das Problem ist der, das ist so ein bisschen der Hau drauf Teenie-Humor. Ich glaube, in einem gewissen Altersgenre könnte das funktionieren. Ich sage es jetzt provokativ, eher für Teenager-Publikum, als jetzt wirklich für ernst zu nehmen, dass man es als Erwachsener kann man da vielleicht nebendran hocken. Aber es ist irgendwo der, ja, geht es mir ein bisschen an Thematik vorbei, muss ich sagen. Weil es ist sehr Girls Club-mässig aufgezogen, natürlich auch, weil das Ganze mit dem Change unter Frauen in ihrer Altersrolle näher spielt. Oder? Und dort sage ich vielleicht jetzt so ein bisschen, als Mitte 40er Mann, okay, ist vielleicht nicht mein Cup of Tea. Und, aber anderen kann es vielleicht etwas geben. Who knows? Also,
absolut.
Ich bin einfach ein bisschen außen vor, glaube
ich. Ich wollte einfach noch schnell zum etwa gefühlten 200. Mal sagen und auch dir ans Herz legen, wenn du es noch nicht hast gemacht. Und ich sage es jetzt nochmal: der beste Körpertauschfilm, und das ist ja auch ein Körpertauschfilm, von den letzten 20 Jahren ist Your Name und es ist ein Anime, ein japanischer Anime. Schaut den unbedingt. Und es ist tatsächlich einer von diesen Filmen gewesen, wo ich das letzte Mal müssen rennen musste. So, damit habe ich geschlossen zu diesem Thema. Habe ich übrigens hier schon mehrere Mal erwähnt. Ich hoffe, die Leute schauen es jetzt endlich. Ja, und dann wird es wieder ein bisschen ernster, aber es wird ein Kritiker, es wird ein europäischer Film sein und wir müssen ihn hier erwähnen, finde ich. Und dann können wir das schon fast ausfädeln aus dem Filmspecial. Wir haben noch, glaube ich, etwa so zwei Sachen, die noch kommen, mit einer riesen Überraschung, die du mich noch auf dem falschen Fuß hast verwünscht. Schon mal zum Anteaser. Aber vorher, Julia Decournau, die französische Drehbuchautorin und Regisseurin, hat einen neuen Film angekündigt, nämlich Alpha. Sie ist bekannt für ihre sehr, sehr gesellschaftskritische und sage mal wirklich spezielle Art Filme. Und da warten, glaube ich, viele Fans drauf, insbesondere auch in Europa, wenn endlich etwas Neues kommt. Ist jetzt angekündigt, ihr neuer Film heisst Alpha. Und da gibt es erst einen Teaser, auch der relativ kurz. Julia Decournau, Tommy, du hast ihre grossen Filme alle gesehen, Titan,
dann Raw,
das sind glaube alles wirklich Filme, wenn man sich wirklich mal mit schwerer Kost befassen will, mit sehr spezieller Kost, mit bildgewaltiger Kost, nicht unbedingt zart beseitet ist, dann kann man sich die beiden Filme unbedingt reinschauen, insbesondere gefällt mir jetzt Raw noch ein bisschen besser wie Titan, aber das ist persönliche Präferenz. Und jetzt kommt also Alpha und bei Alpha steht im Mittelpunkt, sie hat ja immer so ein bisschen Gesellschaftsthemen, die meistens im Mittelpunkt stehen. Sie ist eine sehr feministische, progressive Regisseurin und Autorin. Und was ist dein Eindruck von ihr?
Ja, eben wie du es gerade erwähnt hast, oder die feministischen Frauenthemen, Rollen, die einfach auf eine sehr düstere und ernste Art halt wiedergegeben werden, wo man damit muss können umgehen, aber wo so ihr Brand ist, oder so Dramaturgie, eben mit starken Frauen oder Frauen, die sich irgendwo wie müssen können behaupten und durchsetzen, aber auch mit zum Teil eben roher Gewalt manchmal oder mit Schrecken und so, aber auch drunter kommen. Also es hat so ein Wechselbad. Ob das jedem gefällt, weiss ich nicht, weil sie wird dort, glaube ich, manchmal vor Kritik auch ein bisschen gestraft für das. Und das ist noch so speziell, weil das ist manchmal von gar nicht vielleicht ungerecht, oder? Weil sie provoziert halt auch sehr stark. Also mit ihren Frauenrollen, die sie zum Teil nennen, aufsetzt. Und jetzt bei Alpha geht es ja auch so ein bisschen um eine Teenagerin, die plötzlich ein Tattoo hat, wie ich gesehen habe. Und es ist sehr stark und verstörend, glaube ich auch, weil eben dann die Mutter auch nicht genau weiss, um was das jetzt geht oder was jetzt dieser Tochter nennen, widerfahren ist und so.
Genau.
Es scheint ein emotionaler Film zu sein und ist, glaube ich, auch im Filmfestival von Cannes gelaufen und so. Also, ich denke, sie ist vor allem, weil sie eben das französische Filmgenre oder das Filme machen, in dem gesellschaftskritischen Innen verkörpert, finde ich es natürlich immer interessant, oder? Von ihrer können, einen Film zu sehen. Also, der Trailer gibt mir schon Vibes, oder? Wo ich eigentlich die Hintergründe wissen möchte, weil sie eben die spezielle Note hat, aber gefällt nicht jedem. So wollte ich es vielleicht formulieren. Mir gefällt
es ist ein spezielles Kino, eine spezielle Art Film, aber man muss sich mit dem Stoff auseinandersetzen. Er ist, glaube ich, auch wichtig. Und sie macht das auf eine sehr eigene Art. Es ist nicht dokumentarisch, es ist nicht irgendwie, wir haben jetzt überall den Finger drauf und schwingen den Moralfinger. Es sind keine moralistischen Filme, das muss man ganz klar sehen, sondern es ist immer eingewoben in so ein bisschen verstörende Bilder, in eine sehr spezielle Geschichte, in spezielle Charaktere und das ist so ihre Art, die progressiven Themen nachher dort reinzubringen. Und hier, glaube ich, so das Kernthema bei Alpha ist ja auch Mobbing und Ausgrenzung. Ein Thema, das gerade im Zeitalter, glaube ich, von Social Media aktueller denn je ist, auf allen Ebenen, und da mache ich jetzt nicht eine grosse Diskussion auf, das würde zu weit führen, aber es ist ein Thema und ich glaube, das hat hier jetzt so ein bisschen den Kern unter anderem auch gebildet. Und natürlich auch wieder diverse Frauenthemen, die hier natürlich mitschwingen, feministische Themen und so weiter. Also da bin ich hundertprozentig sicher, dass es diese Verweise wieder wird geben. Aber ich glaube, die Filme braucht es im Moment von der Julia Decournau. Also geht die unbedingt schauen. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht, aber er kommt auf jeden Fall dieses Jahr.
Ja. Und ich finde, vielleicht noch einen Marker zu setzen, eben, ich denke, kontrovers und provokativ könnte man zu ihr auch noch drunter stellen oder unter ihre Regiewerke. Also, aber eben, in einem guten Mass, das muss einem einfach zusagen.
Ja! So, und der zweite mache ich ganz kurz, in 10 Sekunden, der Bob Odenkirk prügelt sich nochmal durch Nobody 2, da gibt es einen neuen Trailer, geht nach dem schauen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Das ist John Wick in Comedy-Form, ist recht unterhaltsam gewesen, da haben sie tatsächlich einen zweiten Tag gemacht, spielt jetzt mal im Ferienparadies. Ich bin gespannt, der Bob Odenkirk, der ja, glaube ich, aus der Serienlandschaft seinen absoluten Durchbruch auch hatte, in und rund um Breaking Bad und später natürlich in der gefeierten Serie Better Call Saul in einem ganz anderen Genre, nämlich im Action-Comedy-Bereich. Also Nobody 2, könnt ihr noch den neuen Trailer schauen. Mal schauen. Das ist auch etwas, was ich mir auch daheim werde anschauen und nicht im Kino. Und nachher kann ich das Wort an dich übergeben und der letzte Film, glaube ich, den wir heute noch schnell betrachten wollen, der hat mich wirklich auf dem falschen Fuß verrutscht. Da habe ich nichts mitbekommen. Irgendwie habe ich geschlafen. Was reden wir?
Ja, wir reden hier von einem Roman, nämlich von Momo. Und es ist nichts geringer als der Michael Ende, der legendäre Kinderbuchautor. Und Momo ist ja schon mal verfilmt worden, eine deutsche Produktion. Und da bin ich noch jung gesehen, also so eine 80er-Jahre-Kiste.
Hey. Wirklich. Und, das ist wirklich, das ist so ein Film, wo mir der hat sich in mein Hirn eingebrannt als Kind. Mm-hmm. Ich kann dir noch heute Szenen aus diesem Film nachher erzählen. Ich habe das auch als Kind gesehen, ich glaube, wir beide, wir sind plus minus die gleiche Generation. Und die Geschichte mit diesen grauen Männern, mit dem Mädchen, mit dieser Schildkröte, das ist mir so lange geblieben hängen und damals einfach auch prägend gewesen.
Ja, kann sehr. Man nicht anders sagen. Also, ich habe Momo sogar noch als Hörspiel gehabt. Also für unsere Generation ist das ein enormer Begriff, vor allem im deutschsprachigen Raum sicher auch noch mehr. Und der Film, also ich empfehle ihn auch als Kinderfilm, ist vielleicht auch schon ein bisschen für erwachsenere Kinder, je nachdem, eben kann man dann schon mit diesen dunklen Männern und es sind ja so Zigaretten und es geht ja um Zeitstellen und was heute eigentlich nach wie vor ein aktuelles Thema ist, also in moderner Technologie und die grauen Männer eben stellen allen Menschen Zeit und die Momo kommt dann mit ihrer Cassiopeia, der Schildkröte, dem langsam auf die Schliche, was die grauen Männer eigentlich vorhaben und larft die auch. Und die scheiden dann auch dahin, wenn sie dann nicht mehr aus diesen Zeitblättern. Also es ist ja wahnsinnig, eigentlich eine sehr philosophische Geschichte, oder? Also,
extrem. Und das also, ist so eine starke Story und die ist so gut, auch für Kinder und so prägend und wirklich so interessant und vielschichtig und hat so viele Elemente. Und ich finde es super, dass man das jetzt wieder vorgeholt hat und vielleicht auch einer neuen Generation zugänglich macht. Und wenn sie das nicht verkacken, um es ein bisschen despektierlich zu sagen, bitte, ich bin gespannt.
Also,
ich hoffe es nicht. Jetzt können wir ja jetzt langsam einfädeln in den Trailer, den ich mir jetzt auch noch natürlich auch können anschauen konnte. Und ja, wie war dein Eindruck gewesen? Momo im Jahr 2025, haben wir die Vibes wieder oder haben wir sie nicht?
Ich bin noch gemischt im Gefühl, weil es hat mir eher die alten Vibes gegeben oder die Momo-Geschichte, die ich früher kennt, ja, die einfach hier jetzt neu interpretiert sind, wie du sagst, in die Neuzeit transportiert. Und jetzt bin ich mir nicht ganz so sicher, also nicht jetzt wegen meinem Alter, sondern ob das auch visuell und inhaltlich gut übergebracht ist worden, die Geschichte von Michael Ende. Weil der Michael Ende ja eben auch sehr sozialkritisch untermauert hat in Momo und ob das jetzt hier so wieder kommt, oder? Eben auch gerade, ich mache mich an Szenen, du sagst es, jetzt kommen wieder Szenen in Sinn, also vielleicht schnell, ich muss ausholen, also wo so ein grauer Momo will wie bestechen mit Spielzeug und noch mehr Spielzeug. Und das ist eigentlich auch sehr sozialkritisch, wie man Kinder manipulieren kann und so Sachen, oder? Und ob das jetzt hier in diesem neuen Werk, ob das nicht einfach so ein Fantasy-Family-Ding ist, auf lockere Art, weil der Ursprungs-Momo hat für mich extremen Inhalt.
Er hat sehr viel Ernsthaftigkeit gehabt. Es darf nicht so eine locker flockige Geschichte werden, sondern er hat wirklich die Dramaturgie damals, die ist sehr ernst gewesen und für Kinder auch recht. Ja, das hat dich beschäftigt, auch als Kind. Du hast über den Film nachgedacht. Und eigentlich müsste das Ziel sein, dass man das wieder herbringt. Und ich weiss es noch nicht. Ich muss aber auf den ersten Blick sagen, er sieht nicht so schlecht aus, der Trailer, optisch und so. Das meiste hat mich jetzt nicht gerade abgeschreckt. Ich finde auch die neue Momo-Darstellerin nicht unbedingt schlecht. Also so auf den ersten Blick. Aber ich weiss nicht, wie es dir da gegangen ist.
Ist natürlich vom Typecast ein bisschen eine andere Geschichte, weil die Ursprungs-Mom, also die richtige, in dem Sinne im ersten Film, ist ja eher jetzt ein bisschen dunkelhäutiger gesehen und hat den Lockenkopf, den man kennt von der Momo, also Roman und visuell, ein bisschen anders umgesetzt ist. Also
Dockel ist das damals gewesen, ja.
Genau.
Damals noch als Kind, ja.
Jiu. Und das muss ich sagen, vielleicht, wenn man sich der ursprüngliche Film gewöhnt ist, kann das ein bisschen irritieren am Anfang, wenn man ihn nicht kennt, eben nicht. Ich finde, das Wichtigste ist die inhaltliche Message, die im Original, in der Geschichte, im Film, im ersten, 1986, so gut erzählt worden ist, kann man das in die Neuzeit transportieren? Fragezeichen. Also.
Ja, der Christian Ditter wird ja Regie führen oder hat Regie geführt. Und er hat durchaus auch ein paar grosse Namen dabei, internationale. Der Clive Bang, Laura Haddock, Martin Freeman, der ja wirklich ein Weltstar ist. Und einer von meinen Lieblingsschauspieler spielt damit, nämlich der Kim Bodnia. Und da bin ich auch gespannt, dass er wird, dort können in diesen Film hineintragen. Und eben die Alexa Goodall, wo eben die neue Momo spielt.
Genau. Und dann einen, den wir auch noch vergessen haben, Martin Freeman, der noch ihre Rolle ist, genau. Ja, wir werden sehen, kann man da dazu sagen, wir schauen mal und
das volles Trailer-Programm ist durch. Wir haben es geschafft, wir schließen mit einem Kinderbuch-Klassiker von Michael Ende die Trailer-Show ab von den Filmen und gehen mal näher über in die Serie. Und in dem Sinn, ja, kommt gut in den heissen Sommer und in den stürmischen Sommer, wenn er so bleibt, wie er jetzt ist. Und wir sind gespannt, was das Kinojahr noch zu bieten hat. Genau. Yes.
Gut. Ja,
ich bin raus. Tommy, du hast die letzten Worte.
Ja, habt's gut und die schönen Tage, die kommen hoffentlich nicht zu stürmisch und haben euch hier und da hoffentlich auch auf einen guten Trailer können hinweisen und wünsche euch eine ganz gute Zeit. Bis gleich, bei Schau mal. Schönen zusammen.